Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
Herzlich willkommen in der 21. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Mareike Mein, zum Thema die Deutsche Vernetzungsstelle, kurz DVS, Regionalentwicklung und LEADER. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du, Stefan Kemper, mit dabei bist. Ich mag dich mal gern kurz vorstellen. Du bist seit 18 Jahren stellvertretender Leiter der Vernetzungsstelle, Leiter des Fachbereichs Region und Dorf und hast Geografie studiert an der Goethe-Uni in Frankfurt und hast da bei der DVS vor allem in den Aufgabenbereich Regionalentwicklung und LEADER, demografischer Wandel und Daseinsvorsorge. Herzlich willkommen, schön, dass du im Podcast bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass wir endlich mal hier zusammen sprechen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil die DVS gibt es ja schon so lange. Und wie lange eigentlich und warum gibt es euch eigentlich? Kannst du da mal uns mitnehmen? Was sind da eure Aufgaben? Wie hängt das auch mit der BLE zusammen? Das liest man ja auch immer. Deine E-Mail-Adresse ist ja auch BLE. Also kannst du uns da einfach mal ein bisschen mit reinnehmen in den Kosmos der DVS?
Ja, sehr gerne. Also die DVS hat sich immer wieder verwandelt und es gibt diese Stelle seit 1997 tatsächlich, damals gegründet als Vernetzungsstelle LEADER. Wir kommen ja später noch darauf, was LEADER ist und was sich da hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt. Wir haben dann für zwei Förderperioden oder zweieinhalb, muss man eigentlich sagen, LEADER begleitet und dann gab es einen Turn in der europäischen Agrarpolitik, dass nämlich LEADER vorher ein Pilotprogramm oder Sonderprogramm, es hieß tatsächlich Gemeinschaftsinitiative, dann in die sogenannte zweite Säule der europäischen Agrarpolitik integriert wurde, in den sogenannten ELA. Und seitdem begleiten wir nicht nur die LEADER-Regionen und ihre Aktivitäten, sondern auch andere Themen, zum Beispiel Themen der Landwirtschaft, da wo es Schnittstellen zu Umwelt- und Naturschutz gibt, beispielsweise aktuell auch die sogenannten europäischen Innovationspartnerschaften, kurz EIP, Agri. Da geht es darum, dass Innovationen in der Landwirtschaft, und da kann man sich wirklich sehr viel vorstellen, also von Bodenbearbeitung bis Tierhaltung und alles, was da so zwischen ist, dass Innovationen in diesen Bereichen schneller in die Praxis kommen. Da gibt es so Zusammenschlüsse, die sogenannten operationellen Gruppen, und die arbeiten zusammen an einer Fragestellung. Das wollen wir ja heute nicht vertiefen, aber das gehört natürlich zum gesamten Bild dazu. Also vielleicht nochmal den Bogen. Also wir bearbeiten in unserem Team in der Vernetzungsstelle, wir sind in ungefähr 20 Personen dort, die Spannbreite von landwirtschaftlichen Themen über Themen von Umwelt, Naturschutz, Innovationen in der Landwirtschaft bis eben hin zu Dorf- und Regionalentwicklung, dem Bereich, den ich verantworte und in dem ich arbeite. Und in dem eben auch LEADER angesiedelt ist. Zur Frage, was das mit der BLE zu tun hat. Also BLE ist die Abkürzung für Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Wir sind ein Referat in dieser Bundesbehörde. Also ganz normale Organisationseinheit. Was unsere Arbeit anbelangt, unterscheiden wir uns allerdings relativ stark von anderen Bereichen der Bundesanstalt.
Ja, spannend. Du hast ganz viele Themen auch so angeteasert. Das finde ich super. Und sag mal, was interessiert oder was fasziniert dich besonders an deiner Arbeit? Gerade wenn du das jetzt so eine lange Zeit schon machst, du bist die ganze Zeit da geblieben. Was ist so faszinierend für dich?
Also das Thema Regional- und Dorfentwicklung, man könnte ja fast sagen, das umfasst das ganze Leben. Also letztlich geht es wirklich um alle Themen, die Menschen in den Regionen, in den ländlichen Räumen bewegen. Und da ist eben spannend, wie quasi Neues sich vor Ort entwickelt, beziehungsweise ja aufgegriffen wird und weiterentwickelt wird von den Menschen vor Ort. Also zu deiner Frage, eigentlich fasziniert mich am meisten, wie Leute vor Ort initiativ sind, aktiv sind und sozusagen ihr Lebensumfeld gestalten. Durchaus auch vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeiten zum Beispiel der Infrastruktur, zum Beispiel im Bildungsbereich, ja, in einigen ländlichen Räumen vielleicht doch nicht ganz so sind, wie sie idealerweise sein sollten oder wie sie in Ballungsräumen auch sind, wo du ein hohes Netz an Kultureinrichtungen, an Bildungseinrichtungen und eben auch an Infrastruktur hast. Naturgemäß hätte ich beinahe gesagt, aber das ist natürlich alles nicht naturgemäß, sondern gemacht von ja in Entwicklung oder von Planungen, die über lange Zeiträume hinweggehen. Also mich fasziniert eigentlich am meisten Menschen, die vor Ort aktiv sind und dort ihre Ideen umsetzen und, ja, wie soll ich sagen, für sich und die Gemeinschaft ein besseres Leben organisieren.
Ja, und sag mal, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also bist du da auch öfter in den ländlichen Räumen? Also fährst du auch mal raus aufs Land oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das tue ich allerdings viel zu selten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sitzen ja in Bonn. Vielleicht gehört das noch zum Gesamtbild dazu. Und also es gibt unterschiedliche Anlässe, tatsächlich rauszufahren. Wir legen Wert darauf, dass wir in unseren Veranstaltungen auch immer wieder wirklich konkrete Aktivitäten, also Projekte oder vielleicht auch Prozesse, ja, kennenlernen und unseren Teilnehmenden auf den Veranstaltungen ermöglichen, diese auch kennenzulernen. Also wir machen Exkursionen. Wir haben ein Format, das nennt sich Planspiel. Da sind wir tatsächlich vor Ort und bearbeiten eine konkrete Problemstellung. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen?
Ja, gerne.
Das ist eine Möglichkeit. Biografisch, vielleicht darf ich das auch einflechten. Meine ersten 12 Jahre habe ich tatsächlich in Schleswig-Holstein auf dem Land gelebt. Also so ganz weit weg bin ich dann doch nicht, war nicht immer eine Stadtpflanze und ja gut, jetzt wohne ich im suburbanen Raum, das kann man nicht wirklich ländlichen Raum nennen. Aber das nur nebenbei. Also wir versuchen also in unseren Angeboten Möglichkeiten zu schaffen, die dann auch für uns gut sind, die Praxis vor Ort zu sehen. Aber wir machen auch sowas wie Projektbesuche oder Austausch, wenn wir etwa beispielsweise eine Veranstaltung oder so vorbereiten.
Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr dann, also die 20 Leute da aus dem Referat dann auch rausgehen und zum Beispiel so ein Planspiel machen? Oder sind das dann nochmal externe Trainer, Trainerinnen?
Vielleicht sage ich kurz nochmal was zu unserem Gesamtteam. Ich betone jetzt nochmal, dass wir ja hier heute nur einen Ausschnitt dessen tatsächlich näher betrachten, was wir tun. Die Deutsche Vernetzungsstelle ländliche Räume. Wir haben jetzt auch den Zusatz für die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Das ist quasi neu seit letztem Jahr. Ich habe versucht, die thematische Bandbreite eben ganz kurz anzureißen. Und wir haben also ein Team, das sich mit landwirtschaftlichen Umweltfragen und diesen eben erwähnten Innovationen in der Landwirtschaft befasst. Wir haben ein großes Team, was unsere Medien konzipiert und produziert. Dann haben wir natürlich auch noch Leute, die uns organisatorisch und in Verwaltungsfragen unter die Arme greifen und diese Aufgaben erledigen. Und in ganz unterschiedlichem Maße kommen wir dann raus. Zu deiner konkreten Frage mit dem Planspiel, das ist tatsächlich so, dass wir da eine externe Unterstützung haben, also einen Experten für diese Art von Methode für Planspiele. Das begleiten wir aber immer, wir sind immer selbst dabei mit einer oder zwei Personen und bereiten das auch sehr intensiv mit vor. Also alle Vorbereitungsgespräche und so weiter laufen mit uns und über uns.
Und du hast es ja gerade so aufgemacht, ne? Und auch so schön gesagt, Dorfentwicklung umfasst das ganze Leben. Und welche Themen beschäftigen dich gerade ganz besonders?
Also gerade beschäftigt mich das Thema klimasensible Dorfentwicklung. Da werden wir im April einen Online-Workshop zu haben. Da geht es tatsächlich um zwei größere Fragen, nämlich sowas wie Hitzeschutz oder Hitzereduktion im Dorf, also beispielsweise durch Begrünung oder durch Optimierung der Begrünung. Und zum anderen die Frage Wasser, ne? Also Hochwasserprävention beziehungsweise Wasserspeicherung. Also Stichwort wäre da Schwammdorf. Das ist so ein, ja, so ein Begriff, der im Moment sehr populär ist. Und dahinter steht eben die Frage, wie kann ich zu viel Wasser aufhalten, dass es also weder Schäden anrichtet, noch sofort abfließt, weil ich komme ja auch wieder in Phasen, in denen ich das Wasser möglicherweise brauche und dann auf diese Reserven zugreifen kann. Also das verbirgt sich vielleicht ganz grob gesagt hinter dem Begriff Schwammdorf. Das ist eine konkrete Veranstaltung, die ich gerade mit zwei Kolleginnen vorbereite. Dann sind wir dabei, dass unser bundesweites LEADER-Treffen, das ist sozusagen das große Meeting, das einmal im Jahr stattfindet für die 372 LEADER-Regionen in Deutschland. Da wenden wir uns vor allem an die Regionalmanagements, also an die Menschen, die tatsächlich hauptamtlich in diesen Regionen arbeiten. Wir sollten da vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen, was ist das überhaupt? Die findet im Juni statt und da gibt es unterschiedliche Teile und einen Teil davon bearbeite ich und das Gesamtpaket bearbeiten wir im Team.
Ja, und um nochmal auf das Planspiel zurückzukommen, das heißt bei jetzt gerade der Fragestellung klimaresiliente Dörfer, würdet ihr dann auch mit dem Tool des Planspiels dann arbeiten und einfach in die Dörfer gehen und sagen, ah ja, ihr habt diese Herausforderung, damit könnte man arbeiten?
Das ist eine mögliche Fragestellung. Aber wir sagen, also bei ganz konkret bei diesem Planspiel sagen wir, was ist denn eure Herausforderung? Also da bereiten wir sozusagen inhaltlich nichts vor und sagen, ja, das rollen wir jetzt über die Dörfer in Deutschland aus, sondern sagen, eine Fragestellung oder eine Herausforderung, die in diesem konkreten Ort oder Region ist, kann gegebenenfalls mit diesem Planspiel bearbeitet werden. Vielleicht muss man noch dazu sagen, davon machen wir bis zu 5 im Jahr. Das ist nicht besonders viel, wenn man guckt, wie viele Dörfer es in Deutschland gibt. Das ist, du hast ja nach dem Arbeitsalltag von mir gefragt. Da würde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Das ist jetzt ein bisschen der große Bogen, ja. Das ist sozusagen ein Versuch als Einrichtung, die auf Bundesebene arbeitet, punktuell auch mal ganz genau auf die Ebene zu kommen. Naja, wo konkret was entwickelt, gemacht, gelöst wird. Na, das ist sozusagen so ein Nadelstich. Wir wissen, dass wir damit nicht irgendwie die ländlichen Räume ja großflächig verändern, sondern das ist eine konkrete Problemstellung, kann in diesem Format bearbeitet werden. Vielleicht mal 2 Beispiele. Wir haben ein Planspiel gemacht, da ging es um die Frage, ja, wie kann sozusagen vor Ort ausgehandelt zwischen den Interessengruppen, die möglicherweise unterschiedliche Interessen haben, sowas wie Naturschutz und Landwirtschaft besser miteinander vereinbart werden. Also Anforderungen an Klimaschutz beispielsweise, an Biodiversitätsschutz, die ja den Landwirten häufig auch Kopfzerbrechen machen und wo verständlicherweise die Standpunkte der einen Seite nicht unbedingt der anderen, also derjenigen, die Natur schützen, ob nun von Amts wegen oder in Verbänden und Vereinen oder als Bürgerinitiativen einerseits und der Landwirtschaft, die ja auf ihren Flächen produzieren muss und will, andererseits. Und da haben wir versucht, tatsächlich in einem Dorf in Niedersachsen ja eine andere Perspektive einzunehmen und spielerisch zu gucken, wie können ganz konkrete Flächen, ganz konkrete Schläge anders aufgeteilt werden. Man muss dazu natürlich sagen, das ist erstmal eine Spielebene, also eine Simulation. Das ist keine Planung oder so. Da kann vielleicht auch mal eine Planung draus werden. Das ist dann aber nicht mehr etwas, was wir irgendwie beeinflussen können. Sondern da geht es darum, die Perspektive zu wechseln, sich darauf einzulassen, möglicherweise auch eine Rolle einzunehmen. Auch das ist möglich in diesem Format, dass man raustritt aus seiner eigentlichen Rolle und seiner eigenen Perspektive und Interessenssphäre und mal eine andere Perspektive einnimmt. Und dann zu gucken, gibt es vielleicht einen anderen Angang an diese Problematik. So, das war so ein Thema. Wir haben an anderer Stelle mal mit Vertretern von Kommunen in Franken darüber gearbeitet oder dazu gearbeitet, wie beispielsweise Flächenkompensationen, also auch da wieder unterschiedliche Ansprüche an den Raum, aber aus anderer Perspektive, also Wirtschaft, Gewerbeflächen versus landwirtschaftliche oder auch geschützte Flächen oder Siedlungsflächen. Und auch da in dem Spiel wurde letztlich eine andere Flächenverteilung in diesen, das war so ein interkommunaler Zusammenschluss von mehreren kleinen Gemeinden, gespielt und es gab ein Endbild sozusagen, über das man dann weiter nachdenken kann. Also wie gesagt, keine Planung, so weit geht es nicht. Also es ist weder unsere Kompetenz noch unsere Aufgabe, konkret in die Planung von Gemeinden einzugreifen.
Nee, aber ich verstehe, das ist ja auch eine unglaubliche Chance, wenn man da einfach, gerade wenn du sagst, man kann mal aus den Rollen raus und einfach mal das betrachten und mal überlegen, was wäre, wenn. Das hört sich ja total toll an. Kann sich da ein Dorf bei euch bewerben oder wie?
Ja.
Wie kam Eier?
Genau. Also wir haben das bei uns auch auf der Seite,
ja,
auf der Internetseite. Die heißt dvs-gap-netzwerk.de.
Die merken uns auf jeden Fall. Also das hört sich ja wirklich interessant an. Und dann kann man sich im Laufe des Jahres bei euch bewerben. Hey, ich habe die und die Herausforderungen im Dorf und dann könnte es sein, dass ihr dann kommt, ja?
Genau, und ich hatte es schon angedeutet, das macht mein Kollege Moritz Kirchesch, diese Planspiele. Da finden dann intensive Gespräche statt und dann lotet man aus, also man heißt wir einerseits, aber vor allem auch diejenigen, die so ein Spiel machen wollen, ob das tatsächlich zur Fragestellung passt. Wir haben gewisse Anforderungen, also beispielsweise kann das jetzt nicht eine Person alleine machen, sondern da sollten wichtige AkteurInnen von der lokalen Ebene dabei sein, zum Beispiel aus der Kommunalpolitik oder aus dem Ortsbeirat, je nachdem, das ist ja in jedem Bundesland anders organisiert. In dem Beispiel, was ich eben nannte mit Naturschutz und Landwirtschaft, wäre es unsinnig gewesen, wenn nicht Vertreter von diesen beiden Fraktionen dabei gewesen wären. Das erklärt sich irgendwie von selbst. Ne? Und das loten wir aus. Also wie weit ist denn das getragen? Von wem ist das getragen? Und kommen die dann auch wirklich? Jetzt sind wir bei einem Thema fast zufällig angekommen. Zeit und ehrenamtliches oder nicht bezahltes Engagement. Ja. Wahnsinnig wichtig. Die Leute haben alle keine Zeit. Die, die sowas machen, machen sowieso schon ganz viel. Und so ein Spiel findet dann irgendwie nachmittags, abends oder sogar am Wochenende statt. Also das ist auch etwas, was wir mit den Leuten natürlich besprechen.
Ja, und klar, es braucht immer die Leute, die sich dann auch engagieren und da auch ihre Zeit investieren.
Mhm. Ich würde gerne nochmal deine Frage zu Ende beantworten. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus?
Ja, gerne.
Wir waren jetzt ganz schnell quasi vor Ort. Und ich habe auch gesagt, wir sind viel zu selten draußen. Dennoch versuchen wir es so oft wie möglich. Also wir machen ja einerseits, das habe ich jetzt schon an mehreren Beispielen angesprochen, Veranstaltungen. Also die ganze DVS macht etwa 30 Veranstaltungen im Jahr. Davon sind ungefähr die Hälfte Präsenzveranstaltungen und die Hälfte Online-Aktivitäten. Und eben ganz unterschiedlicher Größe, also ein Planspiel, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen. Da sind so 15, vielleicht 20 Leute dabei, wenn man alle zählt. Und die große Tagung, das Liedertreffen, habe ich auch erwähnt, da sind wir bis zu 250 Leute. Das sind so die Größenordnungen. Dazwischen ist alles Mögliche an Formaten und Größen von Veranstaltungen dabei. Wir haben auch schon mal eine Online-Veranstaltung mit 300 Leuten gemacht. Ja, das stößt dann auch an Systemgrenzen, ganz technischer Art. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Ein anderer wichtiger Teil unserer Arbeit sind unsere Medien. Wir geben die Zeitschrift Landinform heraus. Wir machen ein Newsletter. Wir haben Social Media Aktivitäten und die Website eben schon erwähnt. Mhm. Wir aus den Fachteams schreiben auch Beiträge für diese Medien. Das ist sozusagen ein weiterer Teil unserer Arbeit, auch meiner Arbeit ganz konkret. Dann sind wir Mitglied in Gremien, beispielsweise in den Begleitausschüssen des Bundes und der Länder für die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Mhm. Das ist ein weiterer Teil unserer Arbeit, aber auch in vielen anderen Fachgremien, Fachausschüssen von Verbänden beispielsweise oder ähnlichen Gruppierungen, was weiß ich, was es da alles so gibt, Fokusgruppen und so weiter, zu Themen, die wir bearbeiten und uns, die uns interessieren, oder aber auch durchaus zu Themen, zu denen wir eingeladen werden, um da vielleicht als Multiplikatoren über Entwicklungen zu berichten. Das ist ein weiterer Teil der Arbeit und ja, und so mischt sich dann so ein Arbeitsalltag aus diesen Geschichten und dann bleibt natürlich auch noch so ganz normale Organisations- und Verwaltungsbüroarbeit auch nicht aus und
ja, oder man nimmt mal einen Podcast auf, ne? Also klar.
Ja, man nimmt mal einen Podcast auf, genau.
Sehr vielfältig, hört sich echt spannend an. Und wenn ich so nochmal deinen Titel, du bist ja Fachbereichsleiter mit Regionalentwicklungsschwerpunkt, Region und Dorf, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen ins Philosophische mit dir gehen, weil man bei den ländlichen Räumen ja ganz oft davon spricht, dass ich was entwickeln muss. Ländliche Entwicklung kenne ich selber auch, also in Richtung höher, schneller, weiter. Ich finde, du hast das schon ein bisschen beim Planspiel angedeutet, dass da auch geguckt wird, was brauchen die Leute eigentlich. Aber was bedeutet denn für dich so eine gelungene Regionalentwicklung? Also worum geht es dir oder euch dann da?
Ja, ich finde das sehr schwer, so auf einen Schlüsselsatz oder eine einzige Aussage runterzubrechen. Hm. Also du hast es ja schon so ein bisschen kritisch gefragt, ne? Entwicklung, muss es immer Entwicklung sein oder so? Da merkt man schnell, dass man eigentlich um Begriffe ringt. Also für mich ist eine erfolgreiche regionale Entwicklung dann, wenn die Menschen in der Region dort gerne leben, weil sie die Möglichkeiten haben, die eben an ein Leben in Mitteleuropa oder in Deutschland so erwartet werden. Also wir haben vorhin schon ganz kurz angewähnt, Bildungseinrichtungen für sich und ihre Kinder, Infrastruktur, Zugang zu medizinischen Dienstleistungen beispielsweise. Wenn, das ist der nächste Aspekt, die Region auch einlädt, vielleicht sich dort niederzulassen, wenn man da vorher noch nicht gewohnt hat. Das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt, ne? Also wie offen ist eine Region für Zugewanderte? Und zwar bitte verstehen als Menschen aller Art, also von demjenigen, der auf der Flucht ist, bis zu demjenigen, der sein Leben vielleicht verändern will. Wir haben ja sowas wie so eine neue Landlust zurzeit, ja, durch die Pandemie nochmal angefacht, aber die Tendenzen gab es schon vorher. Da kann man darüber streiten. Ist die vor allem getriggert durch hohe Immobilienpreise in den Ballungsräumen? Also die Menschen flüchten, weil sie sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können. Ich glaube aber, da steckt mehr dahinter. So, und profitieren von dieser Bewegung tun natürlich nur Regionen, die eine gewisse Offenheit haben. Mhm. Für Menschen, die neu kommen wollen, für neue Entwicklungen, für neue Ideen. So, das sind für mich so Aspekte, ne? Also eine Region, in der die Menschen gerne leben und leben bleiben wollen, in die sie gerne kommen, weil es Möglichkeiten gibt, jedweder Art, sein Leben zu gestalten. Ja, und das ist natürlich, und das meine ich mit, es ist so schwierig, das so auf einen Kernsatz runterzubrechen. Das ist natürlich sehr komplex. Damit hängt das Image einer Region zusammen. Das wird nun wiederum von den Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also für die einen hat eine Region ein gutes Image, dieselbe Region hat für andere vielleicht nicht so ein gutes Image, weil sie andere Werte haben oder so. Also insofern ist das schwierig, aber ja, einladend für die, die da sind und für die, die kommen wollen.
Na klar, das ist auch eine schwierige Frage, mit der ich dich da quäle, aber mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung eben auch interessant, deine Antwort zu hören. Bei ländlicher Entwicklung sprechen wir ja auch ganz oft über Fördergelder, vor allen Dingen. Du hast es ja auch so ein bisschen angeteasert, ne? EU, ELA, LEADER, ihr habt ein LEADER-Treffen jetzt. Also wofür steht eigentlich LEADER? Also wirklich mal von Anfang an, was hat man sich dabei gedacht? Für wen ist es?
Zunächst mal für alle die, die was unternehmen wollen, würde ich sagen. Also das können eben Einzelpersonen sein, das können Vereine, Vereinigungen sein, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber natürlich auch Kommunen, Unternehmen und andere AkteurInnen. Die Grundidee von LEADER, LEADER ist tatsächlich ein Kind der 90er Jahre. Also wir haben ja eigentlich eine ständige Agrarpolitikreform auf europäischer Ebene, aber das war eben eine Zeit, wo es einen besonders großen Umbruch gab, weg von der Subvention reiner Produktion. Also wir Älteren haben alle noch die Begriffe Milchseen und Butterberge im Kopf. Und parallel dazu gab es Versuche sozusagen, die Unterstützung ja für Landwirtschaft, aber Vorsicht, auszuweiten auf die Unterstützung von Räumen, nämlich ländlichen Räumen. Und LEADER entstand in dieser Zeit, ja, wenn du so willst, sowas als Hilfe zur Selbsthilfe. Also da gibt es dann so hochtrabende Begriffe wie die endogene Entwicklung befördern, was nichts anderes heißt, als nicht mehr zu versuchen, mit Investmitteln Dinge in Regionen zu pflanzen, die vielleicht da gar nicht so hinpassen, weil zum Beispiel die Menschen, die in bestimmten Unternehmungen arbeiten, gar nicht da sind. Oder weil es nicht an die regionalen Traditionen anknüpft, also an die ökonomischen Traditionen der Region, sondern Leuten zu helfen, die vor Ort schon sind, die Ideen haben, die was machen wollen. Also endogen heißt einfach das Potenzial, was vorhanden ist, ja, erschließen oder die Menschen zu unterstützen, das zu erschließen. Ich habe es vorhin schon ganz kurz erwähnt, das begann als so kleine Pilotaktion. Wenn man einfach mal die Zahl der LEADER-Regionen nimmt, also die Gruppe der LEADER-Regionen, die in den Anfang der 90er oder Mitte der 90er in Deutschland existierte, war, glaube ich, 12 oder 15, also niedrig zweistellig. Und jetzt sind es mittlerweile 372 Regionen. Man kann eigentlich sagen, dass der gesamte ländliche Raum in Deutschland LEADER ist. So, dieser Begriff, ein englischer Begriff, der aber aus einem französischen Satz besteht. Und die Kurzform ist Unterstützung von Aktionen der ländlichen Wirtschaft oder von Zusammenarbeit der ländlichen Wirtschaft. Das ist so ein bisschen holprig jetzt die Übersetzung. Also der Versuch, durch Kooperation, durch das Heben von Ideen, die da sind, vielleicht auch durch unerwartete Zusammenschlüsse, was Neues zu schaffen in der Region. Das ist LEADER so in Kurzform. Und die Elemente sind, es gibt eine sogenannte lokale Aktionsgruppe, das ist sozusagen der Träger der regionalen Strategie. Es gibt diese regionale Strategie und es gibt genau definierte Regionen. Das ist ein bisschen Henne- und Ei-Problematik. Ist erst die Region da oder erst die Gruppe? Das ist unterschiedlich. Man muss sich so eine Region so vorstellen, die ist ungefähr ja etwa so groß wie ein Landkreis. Es gibt kleinere, es gibt Regionen, die sind etwas größer, aber so ungefähr. Die Größenordnung, die Grenzen, die tatsächlich auch vorgeschrieben sind, sind zwischen 30.000 und 150.000 Einwohnern.
Mhm. Dann gibt es ja auch immer die LEADER-Manager, ne? Managerinnen. Du hast gerade auch nochmal angesprochen, als Einzelperson kann man auch gefördert werden oder dass da einen Antrag stellen. Was ist denn jetzt, wenn man keinen LEADER-Manager kennt? Oder gibt es den auf jeden Fall? Wie läuft das dann konkret ab? Also man hat eine gute Idee, man weiß auch, die ist gut und dann ist man auch noch in so einem LEADER-Gebiet. Was passiert dann genau?
Genau. Ich habe eben schon diese Gruppe erwähnt, die quasi der Träger der Strategie ist. Und diese Gruppe sorgt dafür, dass es ein Regionalmanagement gibt. Je nach Bundesland in Deutschland so zwischen 1,5 und 5 vielleicht 6 Personen. Also da gibt es auch dann wieder Ausnahmen nach oben und unten. Aber das, so muss man sich das vorstellen. Also so etwa 2, 2,5 Personen, die wirklich hauptamtlich dafür da sind, Projekte zu koordinieren, Ideen zu kanalisieren. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Wenn ich also so eine Idee habe, dann finde ich raus, wer das Leader-Management in meiner Region ist. Also Voraussetzung für die Förderung ist tatsächlich, dass das Projekt in der Region ist. Mhm. Ich habe gesagt, es ist zwar fast flächendeckend, aber erstens ist Deutschland nicht flächendeckend ländlicher Raum. Das heißt also, Ballungsräume und so sind ausgespart. Und dann gibt es durchaus auch noch weiße Flecken. Also das ist vielleicht das Erste, was ich rauskriegen muss. Bin ich in der Leader-Region? Dann, wen spreche ich an? Und in der Regel sind die Leader-Managements dann die Ansprechpartner der ersten Wahl und die sagen, wie das Verfahren ist. Ganz kurz und abstrakt skizziert, es ist so, man kommt mit einer Idee, die entwickelt man vielleicht gemeinsam mit dem Regionalmanagement weiter. Diese Idee wird vorgestellt in der Gruppe, in der lokalen Aktionsgruppe oder Leader-Aktionsgruppe. Und dort gibt es ein Gremium, das über Projekte entscheidet. Mhm. Und dann entscheiden die inhaltlich, passt das zu uns, also zu unserer Strategie? Und wenn das so ist, da gibt es dann ein Ranking. Die meisten Regionen haben so Punktesysteme, ne? Also dass es nachher ein klares Ranking gibt. Wer hat die Mindestpunktzahl erreicht und wer ist unter denen, die die Mindestpunktzahl erreicht hat, vorne oder kommt in den Genuss der Förderung der nächsten Förderrunde. Und dann muss da noch ein formeller Antrag auf der zuständigen Behörde gestellt werden. Das ist dann wie bei jeder anderen Förderung auch. Mhm. Aber dieser inhaltliche Schritt, vielleicht ganz kurz noch dazu, der hat eben die Funktion zu schauen, dass nicht beliebig und mit der Gießkanne gefördert wird, sondern möglichst Sachen, die eben in diese Strategie passen, die man sich aus gutem Grund gegeben hat.
Und wenn man jetzt aber in so einem weißen Fleck wohnt und da die Idee hat, was macht man dann?
Das ist eine gute Frage. Ich rate den Leuten, die mich das fragen, tatsächlich trotzdem, wenn das also in der Nachbarschaft einer Leader-Region ist, mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Die haben meist noch weitere Ideen über ihre eigene Förderung hinaus. Mhm. Das wäre so ein ganz praktischer Weg. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, was das ist, auch noch viele andere Möglichkeiten, bis hin zu Förderung der KfW, was weiß ich, zum energieeffizienten Sanieren oder so. Da muss man dann gucken, um welches Projekt es geht. Also Wirtschaftsförderung wäre ein Ansprechpartner oder diejenigen Stellen im jeweiligen Bundesland, die für Dorfentwicklung und ähnliche Fragen zuständig sind. Vielleicht willst du darauf ein bisschen auch hinaus mit der Frage, haben durchaus auch noch Tipps, wohin man sich wenden kann, wenn man Förderung bekommen will, die spezifisch ist, nicht in LIDA passt oder eben, wie du es beschrieben hast, gar nicht im LIDA-Gebiet stattfindet. Das ist per se ausgeschlossen. Wir machen auch tatsächlich immer mal wieder Angebote zum Thema Förderung jenseits von LIDA und ELA. Den ELA haben wir noch gar nicht erläutert, aber vielleicht machen wir das noch oder?
Gerne auch das noch, ja.
Machen das in die Shownotes. Beispielsweise bei dem erwähnten LIDA-Treffen, das beginnt mit einem Fördermarktplatz, wo verschiedene Fördermittelgeber, also Ansprechpartner von Programmen oder Institutionen, die Förderung für verschiedene Bereiche bereitstellen, die dann ganz konkret erklären, wie das funktioniert. Was wir nicht machen, ist, wir betreiben keine Förderdatenbank, aber wir berichten immer wieder in unseren Medien über neue Programme, also quasi als News Service, auch in unserem Newsletter. Und das kann man dann bei uns auch nachlesen.
Ja, und das ist wirklich auch ein Tipp, Land in Form auf jeden Fall immer zu abonnieren. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da die Post bekomme von euch. Ja.
Das ist schön, das gebe ich gerne an die Redaktion weiter. Die freuen sich da auch, wenn sie Feedbacks bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber genau das war auch so ein bisschen meine Frage, ne? Wie ist es so ein Fördergelder-Dschungel? Und die EU macht es ja jetzt gerade, dass sie auch systematisch das nochmal aufstellen, auflisten, weil so in so einem EU-Toolkit, was denn da auch möglich ist. Und da die Frage an euch als DVS, ist sowas auch mit Blick auf Deutschland geplant? Oder wie du sagst, wenn was kommt, dann habt ihr es halt veröffentlicht im Newsletter. Wie sieht das da aus?
Genau. Also das ist ja nicht trivial, alle Quellen tatsächlich zu veröffentlichen, auch quasi für denjenigen, der am Ende die Förderung bekommt. Weil du weißt das auch, da geht es dann wirklich um Details und die jeweiligen Richtlinien, die sich dann auch häufig ändern. Also so ein umfassendes Toolkit planen wir nicht. Ich habe eben schon unseren Fördermittelmarkt erwähnt. Sowas machen wir immer wieder. Wir hatten auch mal ein sogenanntes Förderhandbuch für die ländlichen Räume. Mhm. Das ist auch sehr gut angekommen, aber es ist eben so, vielleicht dann doch nicht mehr das zeitgemäße Medium. Wir überlegen immer wieder, können wir da was leisten, aber stellen dann fest, dass zum Beispiel die Fördermitteldatenbank des Bundeswirtschaftsministeriums, sowas können wir quasi nicht wiederholen, selbst mit dem Blick auf ländliche Räume nicht, weil das hatten wir ja auch schon, da findet alles statt. Das heißt, potenziell sind alle Themen da gefragt, auch was Förderung anbelangt.
Ja, klar. Und in Bezug auf LEADER, kannst du da irgendwie eine Zahl nennen, wie hoch sowas ist? Also wie viel kann man da sich fördern lassen?
Die Bundesländer sind ja sehr unterschiedlich, was die Mittelvolumina für die LEADER-Regionen anbelangt. Das geht von 1,5 bis knapp 2 Millionen los für den Förderzeitraum 23 bis 27 und endet bei ja so 20 Millionen etwa. Als Gesamtvolumen für eine Region, ne? Also nicht für ein Projekt, sondern für die ganze Region, für die Finanzierung der Projekte. Verstehe. Dazu kommen dann noch die Eigenmittel, die die Projektträger je nach Rechtsform in größerem Umfang mitbringen müssen und die sogenannte nationale Kofinanzierung, EU-Geld in dieser Förderstrecke finanziert nie voll ein Projekt, sondern verlangt, also die Europäische Union verlangt, dass der Nationalstaat mit eigenem Geld da noch eine sogenannte Kofinanzierung bereitstellt. Also da kommen so, also ich kenne zum Beispiel eine Zahl von einer Aktionsgruppe allein einer LEADER-Region in Brandenburg, die haben in der vergangenen Förderperiode tatsächlich am Ende so 50 Millionen bewegt. Das ist aber, muss ich wirklich ausdrücklich sagen, sehr viel. Mhm. Meist bewegt sich das eher im sogar niedrigen einstelligen Bereich und dann kann man sich überlegen, wie viele Projekte davon gefördert werden. Es gibt so Ansagen in dem deutschen Rahmen für die LEADER-Förderung, dass ein Projekt nicht mehr als 20% der Gesamtmittel für die Region und die Förderzeitraum umfassen darf oder nicht mehr als 250.000 Euro. Das ist aber nur so ein Richtwert, dass man sich ungefähr eine Größe vorstellt. Das heißt, wir reden hier über kleinere Projekte, wirklich kleinere Projekte, keine großen Investitionen in Infrastruktur beispielsweise, wenngleich es sehr wohl auch viele investive Projekte gibt. Also, was weiß ich, die Einrichtung eines Dorfladens, die Anschaffung einer mobilen Versorgungseinrichtung, vielleicht Teile eines, ja, ich sage jetzt mal Wanderwegesystems, die Beschilderung oder sowas oder Schutzhütten. Ja, so, und ich könnte jetzt 3 weitere Stunden mit Beispielen füllen.
Ich glaube auch, ne? Da muss ich dich leider stoppen, so spannend es ist.
Wenn gefragt wird, was kann man denn da machen, dann sage ich immer erstmal prinzipiell alles. Das ist aber leider so, dass das nicht stimmt. Denn wenn man dann kommt zu so einer LEADER-Region, sagt die möglicherweise, naja, das ist total interessant, was sie da vorhaben, aber es ist zu groß für uns. Oder es passt nicht in unsere Strategie inhaltlich. Oder, und jetzt kommt dann doch noch mal die Bürokratie, ich will das Thema jetzt nicht ausweiten, könnten wir auch einen Podcast drüber machen.
Ich glaube auch.
Es geht nicht, weil die Richtlinien das nicht erlauben. Mhm. Aus diesem oder jenem Grund oder so. Die Rechtsform des Trägers, die Ausrichtung des Projekts, eine Investition, die Einnahmen generiert, muss man auch sehr genau betrachten. Investitionen, die oder Förderungen, die an Unternehmen gehen, muss man auch sehr genau hingucken. Es ist möglich, also soll nicht falsch verstanden werden, aber es ist eben, muss man sehr genau hingucken.
Mhm, ja.
Kleinere Projekte, vielfältige Projekte aus allen möglichen Themengebieten. Ja, da kann ich nur empfehlen, rufen Sie uns an, dann suchen wir mit Ihnen gemeinsam die Region raus und die Ansprechpartner und dann muss man wirklich genau hingucken, passt das da rein.
Ja, danke für den Hinweis auch. Und das ganze Thema Fördergelder ist ja auch einfach super komplex, ne? Und man hat ja dann meist ein Thema, man möchte was bereißen und dann geht erstmal die Frage los, ach, und wie ist es mit der Finanzierung? Aber vielleicht können wir ja auch nochmal auf deine Themen, deine inhaltlichen Themen auch gucken. Mit Blick auf die Zeit allerdings, da sind auch nochmal riesengroße Bretter, die wir bohren können, ne? Also das eine ist ja der demografische Wandel, der ja auch ein Themengebiet ist, mit dem du betraut bist. Und das andere natürlich auch generell die Daseinsvorsorge als ein wichtiges Thema in deinem Aufgabenbereich. Wie hängt das zusammen und kannst du da noch mal ein paar Worte zu verlieren? Was treibt dich da um?
Ja, sehr gerne. Wir haben die beiden Themen ja schon gestreift und demografischer Wandel. Es gibt so ein Bild, das seit vielleicht 20 Jahren oder 15 Jahren so durch die Köpfe und die Medien geistert, der ländliche Raum, da ziehen die Leute weg, da fallen die Häuser leer, da will keiner mehr wohnen oder die Menschen werden immer älter, weil die Jungen wegziehen, selektiv. Da kann ich nur vorwarnen vor diesem Bild, das stimmt schon lange nicht mehr und es hat wahrscheinlich auch noch nie gestimmt. Natürlich gibt es Dörfer, in denen Gebäude leer stehen. ob das nun alte landwirtschaftliche Gebäude sind oder Wohngebäude oder Ladenlokale, da wo sich eben, was weiß ich, ein Supermarkt nicht mehr lohnt. Das gibt es, ganz klar. Es gibt durchaus auch Daten dazu, dass manche ländliche Räume selektiv anders dastehen als der Durchschnitt in Deutschland. Also die Bevölkerung ist älter vielleicht, weniger bunt. Also sprich, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist niedriger, teilweise sehr deutlich niedriger. Mhm. Das gibt es auch alles. Aber es hilft nichts, dieses Schreckensbild zu zeichnen. Man muss eher gucken, was sind denn die Bedingungen, die Dörfer und Regionen attraktiv machen. Wir hatten es vorhin schon mal kurz, als du gefragt hast, was interessiert mich oder fasziniert mich an der Aufgabe. Das ist eben das auch die Frage, warum läuft es wo besser als woanders? Klar, es gibt so ganz harte Kriterien, Anbindung und so weiter. Aber dann kommt man auch ganz schnell, wir hatten es auch schon gestreift, in Fragen von Image und so. So, das heißt also, demografischen Wandel ist ein Riesenthemenfeld und das darf man nicht so plakativ betrachten, sondern man muss genauer hingucken. Und man muss auch genau hingucken, was sind Entwicklungen, die sozusagen auch gut sind. Zum Beispiel ist es ja wichtig, dass junge Menschen auch mal aus ihrem Dorf weggehen, um dazu zu lernen und dann vielleicht zurückzukommen. Und das sind so spannende Fragen. Unter welchen Bedingungen kommen Menschen auch wieder zurück in ihre Region? Natürlich brauchen sie einen guten Arbeitsplatz, braucht auch der Partner, die Partnerin einen guten Arbeitsplatz und die Kinder Möglichkeiten, in Kita, Schule oder weiterführende Bildungseinrichtungen zu gehen. Und da, finde ich, wird dieses Thema spannend. Und da ist der direkte Link zu Fragen der Daseinsvorsorge. Gelingt es, ja, sagen wir mal, bei nicht unendlichen Mitteln bei den Kommunen, in den Ländern, in den ländlichen Räumen eine Daseinsvorsorge zu organisieren, die den Ansprüchen der Menschen genügt. Ne? Also als Attraktivitätsfaktor beispielsweise gibt es noch eine Schule in vertretbarer Nähe.
Wichtig.
Also mit vertretbarem Aufwand zu erreichen und so weiter. Das sind die Fragen, die sozusagen diese beiden Themen miteinander verknüpfen. Natürlich ist es so, wenn es keine jungen Menschen mehr gibt, die in die Schule gehen, braucht man auch keine Schule. Aber es gibt ja keinen Raum, wo es keine jungen Menschen gibt. Ja? Das ist nicht mein Plädoyer für quasi ein schematisches Ausrollen von Einrichtungen über alle Regionen, sondern eher das Plädoyer dafür, genau hinzugucken, was sind denn die Bedingungen in der Region und vor Ort und wo kann man ansetzen, an welchen Stellschrauben, um das vielleicht zu verbessern. Und wer sind die aktiven Personen, sowohl da, wo sie sozusagen von Amts wegen tätig sind, die Verwaltung und so weiter, als auch da, wo es eben Initiativen gibt, die vielleicht auch neue Wege gehen. Es gibt ja Beispiele von Schulen, die von Elterninitiativen gegründet werden. Das ist auch nicht der alleinig selig machende Weg, aber vielleicht gibt es da neue Partnerschaften. Und da, finde ich, wird es spannend, wenn also in neuen Konstellationen Leute zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass beispielsweise Schulen da sind.
Hm.
Oder auch sowas wie Einkaufsmöglichkeiten. Mittlerweile gibt es sehr viele Beispiele dafür, dass es bürgergetragene Läden gibt, wo auch viel Herzblut und Zeit, also ehrenamtliches Engagement reinfließt, damit es vor Ort im Dorf noch einen Laden gibt.
Ja, da greifst du sogar unseren Podcast vorweg, weil das haben wir auch vor, mal so genossenschaftlich geführte Kneipen zum Beispiel in dem Vordergrund zu rücken, um mal zu fragen, wie geht das eigentlich? Ja, ja, total spannend.
Mhm. Genau, da gibt es mittlerweile auch einige. Das ist eben auch so ein Versuch, denn die Kneipe ja nicht nur als Versorgungsstelle für alkoholhaltige Getränke, sondern vor allem als Treffpunkt, also als Möglichkeit, zusammenzukommen als Dorfgemeinschaft. Oder wir sind ja nie alle da, sondern Teile der Dorfgemeinschaft, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich zu treffen. Denn das gibt es eben auch, dass es das nicht mehr gibt. Und da neue Wege zu finden, das quasi möglich zu machen, das finde ich spannend.
Ja, schön. Ja, da hast du auch gerade nochmal so Lust gemacht, da nochmal mehr reinzugucken. Und wir haben ja so eine Tradition beim Podcast, dass wir mit unseren Gästinnen das Landü-Ei auspacken. Also welcher Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen hat dich in letzter Zeit total überrascht? Also kann eine Anekdote sein oder eine Statistik oder was auch immer dir gerade jetzt einfällt. Was ist dein Landü-Ei?
Mein Landü-Ei ist eigentlich, das ist gar keine ganz neue Sache. Also wir sehen zurzeit in großen und kleinen Städten eine Bewegung gegen den Rechtsruck, gegen rechtspopulistische Tendenzen, die, sage ich jetzt mal meine persönliche Meinung, ich persönlich gut finde, mich aber frage, in welche politische Aktion führt das mal? Und das Ü-Ei jetzt, es gibt Gegenden in Deutschland, in denen vor Ort in den Regionen tatsächlich schon so, wo Räume existieren, wo ja die freie Meinungsäußerung vielleicht nicht immer möglich ist. Und in diesen Räumen, also ich denke da an ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, aber mir fällt auch noch ein Beispiel in der Uckermark ein oder woanders, gibt es Aktivitäten von Menschen, von mutigen Menschen, die sagen, wir akzeptieren das nicht, dass sogenannte national befreite Zonen oder Zonen, wo also nur bestimmtes Rechtes, in dem Fall Gedankengut akzeptiert wird, existieren und wir stellen uns dagegen. Und ich habe mit diesen Demonstrationen gegen den Rechtsruck oder gegen rechts, das ist ja nicht so ganz gut zu greifen, was eigentlich das Thema ist, also diese Bewegung, die wir aktuell sehen, bewusst gemacht, weil erstens gibt es diese mutigen Menschen schon sehr lange, das ist nichts Neues, nichts wirklich Neues, und zweitens erfordert das wirklich Mut im Gegensatz zu den Demonstrationen, die stattfinden, wo man mehr oder weniger unter sich ist. Also mutige Menschen, die auf dem Land für Vielfalt, für Meinungsfreiheit einstehen und dafür tatsächlich möglicherweise auch wirklich heftige Bedrohungen aushalten. Das finde ich ist erwähnenswert. Das finde ich wirklich wichtig und bewundernswert auch.
Ja, danke. Dazu haben wir jetzt auch gerade 2 Podcast-Folgen tatsächlich aufgenommen bei Landaussichten. Also da kann man auch nochmal gerne reinhören zum Thema völkische Siedler und dann eben auch Rechtsextremismus. Was kann man dagegen auch tun? Also auch ein bisschen empowernd die andere Podcast-Folge dazu. Zuerst ein bisschen bedrückend und dann aber, was kann man tun? Was gibt's da für gute Beispiele? Ja, vielen Dank für dein Ü-Ei und vielen Dank, lieber Stefan Kemper, dass du dabei warst hier bei Landaussichten. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Bis bald!